Anfang. Grüß euch mit dran. Vater im Himmel, ich möchte dir ganz herzlich danken für diesen Tag. Du siehst, aus was dass wir jetzt gerade rauskommen. Ich möchte dich bitten, dass wir ablegen können, was uns beschäftigt von diesem Tag. Dass wir uns ausrichten auf dich. Und wir bitten dich, dass du mit deinem guten Geist uns die Augen, die inneren Augen vor allem auftust. Dass wir erkennen, was dein Willen ist über unserem Leben. Dass wir erkennen, was die nächsten Schritte sind, was wir angehen sollen. Ich lobe und preise deinen Namen und danke für deine Anwesenheit hier unter uns. Amen. Gut, wir fahren weiter im Jakobus, Kapitel 4. Und das hehre Ziel wäre, der ganze Jakobus 4 zu machen heute. Ihr seht hier ja angestrichen, der Jakobusbrief, eben auch wieder nach dem Fruchtenbaum. Es geht, wir stecken immer noch in diesen 6 grundlegenden Prüfungen, respektive Glaubensproben. Und wir werden uns heute mit der Glaubensprobe auseinandersetzen. Unser Glaube wird auf die Probe gestellt durch unsere Reaktion auf die Welt, die uns umgibt, und die Weltlichkeit. Hier habe ich jetzt angeschrieben, Kapitel 4, Vers 1 bis Kapitel 5, Vers 12. Wir werden einfach bis Ende Kapitel 4 machen. Und dann die Probe wieder aufgreifen, das nächste Mal. Ich denke, dass wir jetzt heute das 4 machen, dann noch zweimal brauchen für das Kapitel 5 und dass wir dann den Jakobus abschliessen können. Und wie gesagt, auch mit dem, was wir angeschaut haben, es ist so eine Fülle von Sachen. Und als ich jetzt das 4 vorbereitet habe, habe ich einfach für mich gesagt, es wäre schon schön, wenn man den Zähler wieder mal auf Null stellen könnte. In dem Sinn, weil es ist... Man zeigt immer auf sich, oder? Wenn man so etwas vorbereitet, dann merkt man, wo die persönlichen Schwachheiten liegen. Und ich muss es einfach wieder sagen, auch das Kapitel 4 bringt euch einfach in völliger persönlicher Schwachheit. Und dass ihr wisst, auch wenn ich jetzt da wieder mit dem Holzhammer komme oder der Jakobus, nicht ich sage das Wort sagt das und ich gerate genauso darunter, wie vielleicht ihr auch. Also von dem her, seid ermutigend, wir sitzen da alle zusammen im gleichen Boot. Gut, ich starte mit der Lesung vom Jakobus 4, Vers 1 bis 12. Jakobus 4, Vers 1 bis 12 nach der Schlachter. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr die Schriftrede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Verleumdet einander nicht, ihr Brüder. Wer seinen Bruder verleumdet und seinen Bruder richtet, der verleumdet das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter, sondern ein Richter des Gesetzes. Einer nur ist der Gesetzgeber, der die Macht hat, zu retten und zu verderben. Wer bist du, dass du den anderen richtest? Bis dahin, ich lese den näher, wenn wir dazu kommen, auch noch Vers 13 bis 17. Ich weiss nicht, wie es euch geht oder jetzt gegangen ist, wo ihr diesen Text wieder mal gehört. Ich für meinen Teil habe eigentlich immer so ein kleines idealisiertes Bild von einer neutestamentlichen Gemeinde. Irgendwo habe ich einfach vom Gefühl her den Eindruck, ja, zu dieser Zeit, da hat doch der Glaube noch etwas gekostet. Viele sind im Gefängnis gesessen. Wir reden immer wieder von Paulus, wenn er seine Briefe schreibt, so weiter und so fort, wie viel Schiffbruch, das er erlitten hat, was er alles für Peitschen hier bekommen hat, und so weiter und so fort. Sehr wahrscheinlich hat man sich in Häusern müssen treffen, hat nicht können öffentlich irgendwie Versammlungen machen, weil man hat müssen, ja, weil man ist Gefahr gelaufen, dass man vielleicht etwas sagt, was der geistlichen, der frommen Obrigkeit nicht passt. Ist man als Christ aufgegriffen worden, so hat man unter anderem mit dem Tod müssen rechnen. Und in einer solchen Situation, jetzt eben, das ist mein Idealbild von dieser neutestamentlichen Gemeinde, sollte es doch eigentlich darum gehen, wenn man da im Gefängnis am Schmachten ist, gegenseitige Unterstützung, Ermutigung, Loyalität zur Gemeinde und zu den Mitgliedern, oder? Du brauchst doch den anderen in dieser Zeit. Und dann schlägst du Jakobus 4 auf und liest nochmal die Verse 1 bis 3. Und was steht da drinnen? Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten? In ein paar Übersetzungen steht etwas von Krieg. Hat jemand die Übersetzung? Genau. Wie steht es dort? Ja. Genau, dort nimmt der Krieg zuerst. Ja. Aber es wird sogar von Krieg gestreht. Kommen Sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet. Sehr wahrscheinlich hat niemand den Paulus um die Kette beneiden. Und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Also der Jakobus, der macht hier eine absolut schockierende Bestandesaufnahme von dieser Gemeinde. Wir finden hier nämlich genau das Gegenteil von dem, was wir jetzt persönlich, eben wie in meiner Idealvorstellung, als christlich würde bezeichnen, als nächstenliebend würde bezeichnen. Und ja, so wie das aussieht, gehört es fast ein bisschen zur Tagesordnung. Weil es ist ja im Plural geschrieben, also in Mehrzahl. Es ist nicht nur, jetzt, dass man ein Thema hat, wo wie ein Elefant im Raum steht und über das wird gestritten. Es müssen mehrere Konflikte, mehrere Sachen gewesen sein. Statt geschwisterliches Miteinander geht es um Streit und Krieg, statt Nachfolge Christi geht es um Gier, es geht um Neid. Und wir haben es eben offensichtlich hier nicht gerade in dieser Situation mit einer lebendigen Gemeinde zu tun, wo der Geist Gottes seine Wirkung in der ganzen Breite entfalten kann. Es sieht eigentlich nur äusserlich danach aus, dass da Gläubige sein. In Tat und Wahrheit ist Unglaube, Egoismus an der Tagesordnung und wir müssen eigentlich aus der Schilderung erschliessen, dass hier relativ vom geistlichen Standpunkt gesehen, dass es tötet. Das ist eigentlich ein lebloser Glaube, der da die Früchte von Streitigkeit, von Neid und Gier und Eifersucht bringt. Ich habe das mal hier beschrieben als Wachsfigurenkabinett-Gemeinde. Ich weiss nicht, wer von euch schon in einem Wachsfigurenkabinett war. Man sieht eine berühmte Persönlichkeit. Es sieht aus wie diese Person. Und man kommt relativ nah dran her. Aber wenn ihr da ein bisschen Temperatur steigert in dem Wachsfigurenkabinett, würde sie sehr wahrscheinlich dahin schmelzen. Ich weiss es auch nicht. Ich selber bin noch nie in einem Wachsfigurenkabinett gewesen. Ja. Aber eben, es sieht aus wie. Es ist absolut ähnlich. Ja, ich meine, das ist eine christliche Gemeinde. He? Hier, die Aktion Biblik. Und dann muss ich merken, hallo. Nein, wir reden jetzt natürlich von der Gemeinde, die der Jakobus da nennt. Wir sind da ein bisschen anders. Gut. Es wird von Krieg geredet. Vielleicht kennt ihr den Karl von Clausewitz. Der hat das Standardwerk geschrieben vom Kriege. Und er schreibt dort eigentlich eine grosse These. Und er sagt, Krieg ist die Weiterführung der Politik mit anderen Mitteln. Also im Moment machen wir in der Schweiz noch Politik und in anderen Ländern. Irgendwann kommt es dann vielleicht auch wieder bei uns so weit, dass wir eben die Politik mit anderen Mitteln führen. Und auch ihre Gemeinde. Krieg, der Krieg, der hier beschrieben ist, das ist eigentlich das Ende von jeglicher Diskussion, das Ende von allen Verhandlungen, die man hat geführt, dass es nicht zum Krieg kommt. Krieg wird bekanntlicherweise mit allen Mitteln geführt, die ihm zur Verfügung stehen. Im Krieg zählen nicht mehr die Argumente oder die Sache, wo es eigentlich darum geht, dass man als Gemeinde in die gleiche Richtung geht. Im Krieg will man sehr wahrscheinlich auch nicht mehr Recht bekommen. Man will vielleicht sein eigenes Gelände erweitern, das heisst aber, dass man anderen muss zerstören. Ohne Rücksicht auf Verlust. Man will einfach nur noch gewinnen. Ich. In unserem Text ist von Kämpfen, von Streitigkeiten und so weiter gedreht. Ja, schon gesagt, da wird in Mehrzahl drüber geredet und, um welche Themen hat man sich echt gestritten? Wir kommen dann Ärger drauf. Aber die Frage, die noch vorher kommt, wie ist es denn dazu gekommen? Oder wie kommt es denn zu solchen Kriegen? Zum nicht mehr miteinander reden, zum nicht mehr in Verhandlungen zu treten? Der Jakobus schreibt, er stellt eigentlich die Frage dazu, gibt auch gerade die Antwort, was die Ursache von diesen Kämpfen ist. Sie entstehen aus der starken Lust, heisst es hier, in uns innen, wo immer eigentlich darum kämpfen, befriedigt zu werden. Und aus dem Griechischen kennen wir den Begriff Hedonismus. Ich habe bin mal gegoogelt und habe einfach probiert, entsprechende Definition hier mal abzudrucken. Es kommt aus der Antike und man merkt, wir haben hier griechische Verhältnisse. Aber wir haben nicht nur dort griechische Verhältnisse, im Jakobus, sondern wir haben vielleicht auch in unserer Gemeinde manchmal ein bisschen griechische Verhältnisse. Es ist eine Philosophie, die aus dem Griechischen kommt, aus dem Gedankengut von diesen Philosophen, nämlich das höchste ethische Prinzip ist das Streben nach Sinneslust, nach persönlichem Glück, nach Genuss, nach privatem Glück. Und zwar ein Glück, das dauerhaft erfüllt, das nicht einfach so ein Peak ist und dann wieder abfällt, sondern man will dauerhaftes Glück. Und zwar auf allen Ebenen. Psychisch, physisch, materiell sowieso. Das würde das Physische abdecken. Dort geht es einfach darum und das Ganze nennt sich Hedonismus. Wenn wir heute von Individualismus reden, wichtig ist, dass es für mich stimmt. Das ist sehr stark auch von diesem Hedonismus prägt. Oder? Wenn es für mich stimmt, dann schaue ich zuerst für mich und verbrauche zuerst alle Ressourcen für mich und ihre Beziehung. Wenn für mich die Beziehung nicht mehr stimmt, dann gar nicht. Es hat noch x andere Angebote im Gestell. Und dann nimmt man ein bisschen und legt wieder zurück und nimmt man wieder ein bisschen und legt wieder zurück und merkt gar nicht, wie man innerlich abstirbt. Aber das ist ein anderes Thema. Auswirkungen in der Gemeinde. Was könnten jetzt die Auswirkungen sein in einer Gemeinde? Oder nach was könnte man in einer Gemeinde streben? Da gibt es zum Beispiel Lust, sich materiellen Reichtum anzusammeln. Da gibt es zum Beispiel das Streben nach Ansehen. Meine Gaben, mein Status, meine Stellung, meine Position, wo ich vielleicht auch das Heimliche verlange, und stellt das niemandem, Macht über andere auszuüben. Weil wir leben in unserer Welt, in dieser Gesellschaft, die von dem Hedonismus geprägt ist, wo so in einem Geschäftsleben eigentlich geht, gleichgestellte Leute vergleichen sich miteinander. Ungefähr die, die so in der gleichen Position sind. Mit was für einem Karren kommt jetzt der Mänti? Wo hat er seine letzten Ferien verbracht? Was trägt er für Kleider? Was hat er für eine Frau? Was tun ihm seine Kinder? Ja, jetzt kommt es noch langsam bekannt vor. He? Wir leben in dem Innen. Ihre Gemeinde. Unsere Kinder sind doch alle gut sozialisiert. Ich erzähle euch da noch etwas von meinen. Die Mächte, die schlummern irgendwo in uns. Und der Katalog, den könnte man eigentlich beliebig erweitern. Und die menschliche Natur, die ist eben nie zufrieden. Immer will sie mehr. Ein unerfüllter Wunsch kann so stark werden, dass ich anfange, mein Gegenüber zu tyrannisieren, weil ich das Gefühl habe, ja, der behindert mich eigentlich, dass ich weiterkomme. Und jetzt gehen wir wieder zurück in die Gemeinde, weg aus der Arbeitswelt. Wir reden hier von einer Gemeindesituation in diesem Jakobus. Das sind alles liebe Gläubige, Brüder und Schwestern. Stellt euch mal vor. In den Versen 2 und 3 weist Jakobus auf das Ergebnis von einer, man muss es hier so formulieren, von einer gelebten Weltlichkeit her. Also von dem, wo man sich eigentlich immer abgrenzen als Christ. Wir sind nicht so wie die Welt. Das hat irgendwo durch die Hintertür Eingang gefunden in die Gemeinde. Zur Erinnerung nochmal, es geht heute um die Erprobung von unserem Glauben daran, dass wir eben nicht so leben, wie die Welt lebt. Und der Jakobus beschreibt die Problematik von dieser Gemeinde insgesamt, wenn man sie so liest im Text, als eine grosse Abwärtsspirale und die Folgen, die näher daraus kommen. Und wir fangen hier an mit ihr begehrt und habt nicht. Das Wort begehren, Begehrensverlangen nach der Lust, die eben im Vers 1 beschrieben sind. Und mit dem Begehren ist das so eine Sache. Es ist immer, das Begehren ist ja immer etwas, das aktuell, gerade im Moment, noch unerfüllt ist. Ein unerfülltes Verlangen, das wir aber weiter in unserem Herz tragen. Jetzt muss ich da schnell das Kabel einstecken, weil er zeigt mir nur noch 12. Das ist vergessen gekommen. Gut. Der Vater suchen. Aber es geht hier um die schlechten Wünsche. Es geht immer hier um ein Verlangen in unserem Herz, das eben noch nicht erfüllt ist. Und vielleicht kennt ihr selber, es kann zermürbend sein. Wenn man eigentlich einen Wunsch hat, und der Wunsch muss gar nicht schlecht sein. Hier geht es jetzt um schlechte Wünsche, darum bleiben wir bei diesem Beispiel. Aber jedes unerfüllte Verlangen hat ein riesiges Potenzial, in sich zu einer Frustration zu führen. Man ist frustriert, man macht nichts mehr, man geht auf. Oder man fängt eben auf aggressiv werden. Warum der? Und ich nicht? Hä? Schon ungerecht. Elende Sache. Miriam und ich machen in diesem Zusammenhang gerade eine Schule durch in Sachen Erziehung. Da ist zum Beispiel ungestillt zu verlangen. Er kommt genug zu essen über, ist immer schön gewickelt und wie sich's gehört und schlaft auch genug. Aber der Emanuel hat einfach temporär alben unglaubliches Frustrationspotenzial. Oder einfach eine riesen Frustration. Und wie äußert sich das mit 17 Monaten? Schreien, stempeln und so weiter. Ihr kennt das vielleicht auch aus eurem Umfeld. Jetzt können wir sagen, zum Glück sind wir erwachsen. Das ging zu und her an einem Sonntagmorgen hier. Unsere Sozialisation, sage ich jetzt mal, verbietet es uns, dass wir einfach aufstehen und mal anfangen zu rennen und stempeln. Ich hoffe immer, dass ihr da gute Erziehung und dass ihr da richtig sozialisiert seid worden. Spass beiseite, ihr wisst selber am besten. Unsere Methoden, Frustration auszudrücken, sind viel variantenreicher als die von kleinen Kindern. Viel variantenreicher und viel perfider und viel fieser. Ja? Ein Kind ist dort durch transparent und sagt, jetzt bin ich eigentlich gefrustet mit seinem Verhalten. Ich hatte eigentlich einen Wunsch da drinnen, der wird nicht erfüllt. Darum gibt es gerade eine Reaktion darauf. Aber die Wurzeln, das ist genau die gleiche. Ob ich jetzt das perfid hinten durchmache gegen irgendjemanden oder ob das Kind gerannt, haben wollen und nicht erfüllt worden sein, das ist so ein bisschen die Problematik. Ihr mordet, was soll denn das? Sei ein Friedensstifter. Gibt es ein gutes Buch? Wir haben das Friedensstifter-Buch in unserem Hauskreis an und dazu mal durchgenommen. Ihr könnt es dann auch in der Folie wiederfinden, das Bild hier. Ich möchte euch nur kurz aufzeigen und weniger auf alles eingehen, sondern einfach nur aufzeigen, dass ein Konflikt, der nicht behandelt wird, denkt an Kain und Abel. Denkt an irgendetwas, das ihr mitbekommen habt, wo jemand ermordet wurde oder wo jemand Selbstmord gemacht hat. Es läuft eigentlich nach dem gleichen Prinzip ab. Wenn wir da oben sind, dann sage ich mal, haben wir kein Problem. Oder wir haben irgendwie eine Situation können aushandeln, wir haben darüber können diskutieren oder wir haben sogar die Grösse, dass wir darüber hinweg schauen. Oder wir haben Vermittlung erfahren oder sie selber Vermittler gesehen, haben geschlichtet oder es hat Gemeindezucht gegeben. Und damit hat man das Problem irgendwo können lösen. Was aber, wenn die Sachen, das Friedenstiften, nichts nützt, die Anführungszeichen, oder einfach die verstrittenen Parteien nicht wollen? Es kann zu Verdrängung kommen, eine Fluchtreaktion, falschen Frieden vortäuschen und wer sich zurückzieht, das kann führen bis zu einem Selbstmord. Und auf dieser Seite, wenn es mehr so ein bisschen auf die aggressive Seite geht, aggressive Reaktionen, wir ziehen den Ang vor Gericht, körperlichen Angriff bis her zu einem Mord. Meistens ist Mord in unserer Gesellschaft ja heutzutage einfach Totschlag. Ja, nicht vorsätzlich und so weiter. Aber das Potenzial ist in uns innen angelegt, wenn wir es nicht schaffen, in einer vernünftigen Art und Weise Frieden zu stiften. Und zum Teil, und darum steht hier auch mordet, ihr mordet, das ist hier eigentlich bildlich gemeint. Oder ihr sagt hier, ihr tötet und ihr verwendet das Wort im übertragenen Sinn. Natürlich bringen wir einander in einer Gemeinde nicht einfach so um. Versteht mich jetzt richtig? Und auch dort, die Gemeinde, wo der Jakobus davor redet, machen das nicht. Aber in Zorn von Eifersucht und mit anderen schlimmen Gefühlsregungen, die wir aus unserem Herz hervorbringen, ist der Mord, der dann eben zu einem Selbstmord oder zu einem Mord führen kann, letztendlich schon im Ansatz vorhanden. Und aufgrund von unserer gefallenen Natur, ich erwähne nochmal Kain und Abel, ist das eigentlich möglich. Es ist immer möglich. Ihr neidet, könnt es aber nicht erlangen. Bezieht sich auf ein Wort mit der Bedeutung Eifersucht oder Missgunst, wenn man im Griechischen liest. Gläubige sind hier im Jakobus offensichtlich neidisch geworden. Auf den Besitz oder auf die Fähigkeiten der anderen. Sie können selber die Sachen nicht erlangen, sie kommen nicht so weit, dass sie so hätten. Und auch hier müssen wir einfach davon ausgehen, es ist ein grosses Potenzial an Frustration vorhanden. Ihr streitet und kämpft und führt Krieg. Ich habe da einfach so ein Bild mit Panzer und Helikopter und Soldaten hergetan. Ja, letztendlich, wenn ich es selber nicht schon erreichen kann, durch meine Neid und meine Missgunst und weil mein Verlangen immer noch nicht gefüllt ist, dann will ich aber ganz sicher nicht, dass der glücklich wird. Und dann mache ich alles. He? Dann tue ich ihm irgendetwas in die Speichen werfen. Und freue mich hämisch ab seinem Misserfolg. Freue mich ab dem, was umgeht. Freue mich ab dem, was ich wirtschaftlich kaputt machen kann, indem dass ich hinterdurch sagen kann, hey, den musst du nicht nehmen. Das ist nicht ein guter. Und der ist sowieso unzuverlässig. Und so weiter und so fort. Passiert alles. Passiert alles. Nicht in der Welt. Wir reden hier von einer Gemeinde. Und wenn ich meine Sabotagenakte da nicht verüben kann, hintendurch, dann macht es mich selber fast kaputt. Das ist vielleicht, wie man Krieg darstellen in einer Gemeinde. Ja, jetzt stellt sich eine weitere Frage, wenn wir da zuunterst sind, an dieser Spirale. Komme ich denn mit Gebet zu Reichtum und Macht? Ja, was heisst ja da? Eben noch immer heisst es mit Bitten. He? Und kämpft doch, ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. He? Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ja, dann wäre es ja eigentlich gelöst. Mit dem Bitten. Ja? Aber was ist das so für eine Sache mit dem Bitten, wenn man da ein Stück von dem Kuchen bekommen will? Der richtige Ansatz zur Lösung von Problemen, wenn es Konflikte gibt in einer Gemeinde, wenn es Streit gibt, wenn es Kämpfe gibt, das ist sicher das Gebet. Betet lieber. Sagt sicher auch der Jakobus hier. Aber ihr sagt dann weiter, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Statt dass wir Gott unsere Wünsche, unsere Verlangen, die da innen sind, im Gebet bringen, versuchen wir, alles aus eigener Kraft zu erlangen. Und wenn wir etwas möchten haben, was wir nicht haben, auch dann sollen wir Gott darum bitten. Und jetzt kommt aber das grosse Aber. Bei dem Bitten. Wenn wir betet haben und Gottes Gebet nicht erhört, was ist denn? Ich bringe wieder mein lapidares Beispiel vom Auto. Ich will hier ein dickes Auto, ein grosses Auto und so weiter. Okay, jetzt kann ich mir das nicht leisten. Jetzt soll Geld her. Ja, eben. Jetzt wird es nicht erhört. Was könnten denn Gründe sein? Ich habe hier zwei aufgelistet. Meistens ist es so, von unserem Naturell her, dass wir gewisse Sachen und vor allem Besitz nicht wegen der Ehre von Gott erlangen wollen. Oder mit dem Ziel, näher damit unseren Mitmenschen etwas Gutes zu tun. Ich tue euch jetzt da sehr viel und grob zu unterstellen. Aber das Potenzial wäre vorhanden in unserem Herzen. Dass wir es für uns brauchen und nur für uns. Das Alter kommt ja auch noch bei unseren Kindern. Das ist meins, das ist meins. Ich muss ihm auch schon sagen, das ist ein Vati seins. Dass er den Computer nicht kaputt macht. Wir wollen Ansehen. Wir wollen Erfolg eurer Gemeinde. Aber letztlich nicht, weil wir anderen dienen, sondern vielleicht einfach unsere Selbstsucht befriedigen. Sage nicht ich, sagt Jakobus. Wir streben eigentlich ein Leben lang danach, oftmals so in einem geistlichen oder christlichen Kontext, sage ich, dann wäre es nämlich ungeistlich, in einem christlichen Kontext, dass wir einfach unsere Herzenswünsche, im wahrsten Sinn vom Wort, unsere Herzenswünsche, was aus unserem Herz rauskommt, aus unserer gefallenen Natur, sage ich mal, dass das erfüllt wird. Gott hat uns eigentlich nie verheißen, dass diese Wünsche gehört werden. Oder die werden vielleicht gehört, aber nicht erfüllt. Weil, es steht weiter, ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Also, es ist also schlicht eine schlechte Art und Weise, was wir da wollen und wie wir es machen. Ein Gebet, das positiv beantwortet wird oder soll werden, das ist an wichtige Voraussetzungen geknüpft. Wenn wir zum Beispiel den 1. Johannes 5, 14 anschauen. Da steht 1. Johannes 5, 14. Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Also, es geht darum, dass wir dort, bei dem, wo wir bitten, eigentlich mit Gottes Willen völlig deckungsgleich sind. Gott ist der Geber von allen guten Gaben. Und es gibt eine andere Stelle, wo es ja heisst, eben, wenn ein Kind einen Vater bittet um ein Ei, dann wird er ihm nicht irgendwie einen Skorpion geben. Ich hoffe, ich zitiere das richtig. Wie viel mehr will Gott uns gute Gaben geben? Oder? Wo wir seine Kinder sind. Ich komme zu einem ersten Hinweis für die Seelsorge. Und möchte eigentlich so ein bisschen aus dieser Negativspirale herausfinden. Hinweis für die Seelsorge habe ich hier einfach auch nur drei Punkte gebracht. Es gäbe auch noch mehr, wo man könnte ergänzen. Was wäre, wenn Gemeindemitglieder mit dem, was Gott ihnen hat gegeben, weil er hat ja auch irgendwo einen Plan, der Masterplan kann nur er überblicken, was wäre, wenn wir mit dem zufrieden wären? Und was wäre in dem Zusammenhang, wenn wir es würden akzeptieren, dass es halt auch Unterschiede gibt in unserer Gemeinde oder beim Jakobus? Dass es Leute gibt, denen ist viel anvertraut, und es gibt Leute, denen ist wenig anvertraut. Und wir sehen es immer nur gerade das Materielle vor Augen. Aber es gibt auch Geistliches. Denen Leute sind viel Gaben anvertraut, denen Leute sind wenig Gaben anvertraut. Aber es kommt immer darauf an, was wir aus diesen Gaben machen. Und zu welchen Gunsten, dass wir sie einsetzen. Tun wir sie für uns einsetzen, egoistisch, dann ist es tot und leer. Und tun wir es für andere einsetzen, so wie es Jesus hat gemacht, als er auf dieser Welt ist, dann kommt ein grosser Segen zurück. Die zweite Frage ist, oder Überlegung der Gedanken, welchen Frieden würde in eine Gemeinde reinkommen, oder über eine Gemeinde reinkommen, wenn wir unsere Geschwister wie uns selber würden lieben. Und das hat ein bisschen einen Zusammenhang mit dem ersten Punkt. Und wir mehr würden teilen, als dass wir daran interessiert wären, dass unser Häufchen grösser wird. Wie gesagt, nicht nur materiell, auch geistlich. Und wie viele Streitigkeiten würden eigentlich aufhören, wenn wir einfach alles, was entbehrlich ist, also was wir nicht brauchen, einfach mal würden auf die Seite legen und sagen, hey, ich muss jetzt nicht mehr dem nachstreben. Es kostet mir auch immer wieder viel Zeit und so weiter. Einfach mal das abgeben, statt dass wir würden sammeln, immer mehr sammeln. Und Jesus hat uns eigentlich auch gesagt, wir sollen Schätze im Himmel sammeln und nicht Schätze auf der Erde aufhäufen, die sowieso verrosten und von den Motten gefressen werden. Das sind so zwei, drei Gedanken, die ihr mitnehmen könnt, um dranbleiben in der nächsten Woche. Wenn wir weiterlesen, im Vers 4 und 5, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr die Schriftrede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Jetzt haben wir es doch von Krieg gehabt, jetzt steht hier etwas von Ehebruch. Die Unsicherheit, was da mit dem Ehebruch gemeint ist, löst sich sofort auf, wenn wir an geistlichen Ehebruch denken. Freundschaft mit der Welt ist eigentlich nichts anderes als ein falscher Gottesdienst. Wem geben wir der? Und Freundschaft an dieser Stelle meint Liebe oder eine Zuneigung zu etwas zu haben. Grundsätzlich sind wir ja mal geschaffen worden, für die Ehre von Gott zu leben, mit unserem Leben. Und überall dort, wo wir jetzt eigentlich sollten nach der Ehre Gottes leben, aber das vertauschen mit Sachen, die unsere Ehre in den Vordergrund stellt, und es würde eigentlich Gott gehören, dann machen wir eigentlich genau das, was die Welt auch tut. Und dann ist es nichts anderes als ein falscher Gottesdienst. Ein falscher Gottesdienst ist ein Götzendienst. Dann stellen wir eigentlich an die Stelle von Gottes Ehre einen Götz. Uns selber meistens. Das ist ein falscher Gottesdienst und somit brechen wir Gott mit Gott und brechen wir eigentlich unsere Treue zu Gott. Der Fruchtenbaum bringt das so schön mit seinen Ausführungen zum Volk Israel. Das Volk Israel hat Gott eigentlich x-fach Treue gekündet in dem Sinn. Wenn ihr das Alte Testament zum Beispiel Könige nehmt, dann hat es wieder einen gottesfürchtigen König gehabt, der ist aufwärts gegangen, er hat es wieder einen König gehabt, der den Götzen nachgefolgt ist, ist wieder abwärts gegangen mit dem Volk und so weiter. Eine ganze Wellenbewegung. Und wir denken, oh, die Israeliten checken es dann nicht endlich, oder? Und dann schaust du plötzlich in dein Leben und merkst, oh, das ist ja auch eine Wellenbewegung. Und dann, wenn du so die Wellentäler anschaust, merkst du, oh, hey, da bin ich eher mir nachher gefolgt als Gott. He? Und meinen Wünschen und meinen Bedürfnissen. Aber wir haben dann auch so die Art, dass wenn wir unten im Wellental sind, ihn anzuklagen und sagen, du, ja, hilf jetzt endlich. Du bist die Schuld. He? Wenn ich es so ausdrücken darf, wir heutzutage im Vergleich zum Volk Israel, wir beten vielleicht nicht Götzen an, aber uns selber, nämlich unsere Begierden. Und im Vers 5, dort passiert dann ein Perspektivenwechsel. Der Jakobus, der bezieht sich auf das Alte Testament. Ich lese den Vers 5 gerade nochmal. Oder meint ihr, die Schriftrede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. In meinen Worten ausgedrückt, eine kurze Zusammenfassung für Begriffsstutzige, die es nicht ganz begreifen. Meinen das Alte Testament sei einfach nur Papier? Oder könnt ihr ein Feuerli damit machen? Und einfach so geschrieben worden. Er erinnert hier gemeint an Jakobus, dass Gott immer um seine Ehefrau, es geht ja um geistlichen Ehebruch, um sein Volk, geifert hat, um das Volk Israel, oder? Geifert hat. Geradezu eifersüchtig, habe ich mir da aufgeschrieben. Und das Verlangen, das da beschrieben wird, in diesem Vers 5, bedeutet im Griechischen sich sehr sehnen. Oder nach etwas verlangen und bezieht sich auf die grösstmöglichste Sehnsucht. Baum schreibt sie so: sehnsuchtsvolle Zuneigung eines Liebenden. Wann kommt sie endlich? Ich mache kaum mehr warten. Hä? Sehnsuchtsvoll. Und im Kontext von Jakobus ist an dieser Stelle mit dem Begriff Geist der Heilige Geist gemeint. Für ein Gläubiges, Gemeindemitglied, und das ist jetzt etwas sehr Ermutigendes, heisst das also konkret, der Heilige Geist, den wir haben bekommen, mit Bekehrung und Wiedergeburt, der uns ist geschenkt wurde, sehnt sich in uns innen, eifersüchtig danach, dass wir in völliger Hingabe an Gott anfangen leben. Und er will uns eigentlich helfen, mit seiner Kraft, dass wir uns gegen die Weltlichkeit, die wir jetzt da die ganze Zeit davon haben geredet, aktiv dagegen stemmen können. Und so, wie wir mit der gefallenen Natur ein gewisses Potenzial zu negativ mit uns haben, haben wir ein viel grösseres Potenzial bekommen durch den Geist Gottes, der uns lebt, dass wir uns gegen das aktiv stemmen können. Und im Vers, da fällt ja der Vers 6, umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er: Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Das ist eine Zusage. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Das ist schon eine Tatsache. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult, euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Der Jakob hat 10 Befehle über uns aus. Und der Fruchtenbaum hat die so ein bisschen geordnet und ich habe ihm da auch wieder fleissig abgeschrieben. Er sieht 7 ganz spezifische Verpflichtungen in diesen Versen für eine Gläubige. Und die habe ich jetzt hier aufgeschrieben und ich gehe Punkt für Punkt mal durch. Wir sollen Gnade in Anspruch nehmen. Punkt 1. Gott gibt grössere Gnade. Der Jakobus zitiert hier eine Stelle aus Sprüche 3, 34. Hochmütige Menschen glauben nicht, dass sie Gnade von Gott nötig haben. Und in ihrem Verhalten vor Weltlichkeit. Hochmut, ich brauche niemanden. Ich bin selber ein bisschen Gott in mir innen. Wir haben es vom falschen Gottesdienst. Diese Haltung aber gegenüber Gott, mit dem machen wir eigentlich eine Kampfansage. Und Gott widersteht dem. Das steht hier ganz klar. Gott widersteht dem Hochmütigen. Und auf der anderen Seite gibt er der Demütigen Gnade. Sättige Menschen erkennen, wer demütig ist, erkennt, wie sehr, dass er oder sie Gnade braucht. Sich vor Gott demütigen und nehmen auf diese Art eben Gottes Gnade in Anspruch. Und wenn in eurem Herz so die Stolz oder eben Selbstgerechtigkeit aufkommt, tut nach Demütigen vor Gott. Tut nach Demütigen. Weiter geht's mit dem zweiten Punkt. Wir sollen uns Gott unterwerfen. Mit Blick auf den griechischen Text hier meint Unterwerfung an dieser Stelle den rechtmässigen Platz, der uns zugewiesen ist, zu akzeptieren. Generell als Mensch, aber auch vielleicht als individuelle Biografie, die wir bekommen haben. Das griechische Wort ist in erster Linie hier ein Militärbegriff. und bedeutet dienen unter. Und der Gleichbegriff, das ist ja sehr interessant, wird beispielsweise für Jesus gebraucht, wo er seinen Eltern ist untertan gewesen, im Lukas 2,51. Oder für Gläubige, die sich der Regierung unterwerfen, im Römer 13,1. Der gleiche Ausdruck wird auch gebraucht für die Unterordnung von einer Frau unter ihrem Ehemann. Epheser 5,22-24. Und letztlich auch für Sklaven, die sich ihren Herren sollen unterordnen. Im Titus 2,9. Also ihr seht, der gleiche Begriff wird im biblischen Kontext immer wieder angewendet. Wir stellen also fest, wenn immer ein Gläubiger sündigt, rebelliert er eigentlich gegen Gott und ist nicht Gottes Untertan. Damit soll er sich Gott unterwerfen und das geschieht durch persönliche Demut, indem er auch seine Sünden bekennt, wenn er stolz war, wenn er hochmütig war. Das zum zweiten Punkt. Eine weitere Verpflichtung ist aktiver Widerstand gegen Teufel. Und ich rede jetzt hier nicht der geistlichen Kampfführung zu Wort, versteht mich richtig, dass man da irgendwie muss Städte befreien oder Dörfer befreien von bösen Geistern oder so. Es gibt ja abstruse Bewegungen, die dann quasi wie Märsch machen und da im Namen Gottes ganze Gebiet lösen. Was ist hier gemeint? Wie kann ich dem Teufel widerstehen? Ich kann Stellung beziehen oder eine bestimmte innere Haltung einnehmen. Wer Widerstand leistet, überkommt das Versprechen, dass der Teufel wird flüchten. Nicht wegen uns. Sieg ist möglich. Aber Sieg basiert auf aktivem Widerstand und das muss eine biblische Grundlage haben. Jesus hat dem Teufel mit Bibelfersen ins Angesicht widerstanden. Und nach 3 Versuchungen ist er gegangen. Wir dürfen uns auf die Bibel beziehen. Und wir dürfen wissen, dass Gott den Teufel besiegt hat durch den Tod von Jesus am Kreuz. Ich gebe euch hier einfach 2 mit. 1. Petrus 5,8-9. Das ist der Löwe, der umhergeht, um zu schauen, wen er fressen kann. Und Epheser 6,10-18, das wäre auch ein Thema für X-Bibelstunden, das ist die Waffenrüstung. Dass man die Waffenrüstung anlegt, um eben den feurigen Pfeilen können wieder zu widerstehen, zum Beispiel. Aber thematisch könnte man das hier unglaublich noch ausbreiten. Ich gehe nicht tiefer und komme zum nächsten Punkt. Ernsthafte Suche nach dem Willen Gottes. Nahet euch zu Gott. Sich Gott zu nahen, wie es hier formuliert ist, ist mit einer ernsthaften Suche nach Gott und seinem Willen gleichzusetzen. Wir haben es ja immer noch von dieser Weltlichkeit. Und Weltlichkeit resultiert eigentlich dort, wo man von Gott abirrt. Anbetung von Gott in einem Sinn von einem entsprechenden Lebensstil, dass man so leben will, wie es Gott gedacht hat, kann mit dieser ernsthaften Suche nach seinem Willen gleichgestellt oder gleichgesetzt werden. Nächster Punkt, reinen Herzens werden. Das meint eigentlich, da greift der Jakobus wieder die Doppelherzigkeit auf, wo wir am ersten oder zweiten Abend zusammen, am zweiten Abend, glaube ich, zusammen angeschaut. Man versucht sich zwar einerseits an Gott festzuhalten, aber greift trotzdem auf der anderen Seite nach der Welt. Und das beschreibt so ein bisschen den inneren Kampf zwischen dem Herz und den Händen. Ich sage jetzt mal zwischen dem Herz und den Händen. Und die Hände erfüllen eigentlich nicht die Tat, was der Geist als richtig erkannt hat in uns innen. Und somit werden wir schuldig, weil wir eben versuchen, zwei Herren zu dienen. Und als Resultat werden wir instabil. Der Jakobus scheint hier bei dem Punkt, dass es vielleicht noch ein bisschen klarer wird, Bezug zu nehmen auf den Psalm 24, 3 bis 4. Ich lese euch den auch noch schnell vorlesen. Psalm 24, 3 bis 4. Da steht: Wer darf auf den Berg des Herrn steigen? Wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört. Das vielleicht als Kontext von dem Punkt reinen Herzens werden. Der Punkt 6, Gläubige sollen Buße tun. Das schreibt er hier sehr schön. Fühlt euer Elend. Innerlich. Sünde muss das empfunden werden, was sie ist. Rebellion gegen Gott. Und darum sollte sie, gemäss Jakobus, schwer auf uns lasten. Damit wir zu Gott gehen. Damit wir keine Ruhe haben, bis wir das los sind worden. Und es passiert einfach zu viel, dass wir so Lieblingssünden haben. Dann ist gar nicht mehr gross. Pisaken, sage ich jetzt mal. Bei gewissen Sünden sind wir abgestumpft. Und eigentlich so die Sünde schwer auf uns lasten in dem Sinn, emotional, dass wir zu Gott gehen und ihm das bekennen und nicht in dieser Sünde weiterleben. Trauert, weint, schreibt er weiter. Das ist eher äußerlich. Wir sollen über persönliche Verfehlungen auch einfach Trauer tragen. Uns an die Brust schlagen. Der Psalmschreiber, der David, der andere Psalmschreiber, bringen das sehr schön. Bringen euch da aus dem Psalm 6 noch ein Beispiel. Wir sollen darüber Trauer tragen, dass wir gegen Gott sündigen oder gesündigt haben. Und der David schreibt das zum Beispiel sehr anschaulich im Psalm 6. Es gibt noch weitere Beispiele. Psalm 6. Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn, züchtige mich nicht in deinem Grimm, sei mir gnädig, o Herr, denn ich verschmachte. Heile mich, o Herr, denn meine Gebeine sind erschrocken und meine Seele ist sehr erschrocken. Und du, Herr, wie lange? Kehre doch wieder zurück, Herr, rette meine Seele. Hilf mir um deiner Gnade willen. Ich bin müde, denn im Tod gedenkt man nicht an dich. Wer wird dir im Totenreich Lob singen? Und jetzt kommt wieder so. Ich bin müde vom Seufzen. Ich schwemme mein Bett die ganze Nacht, benetze mein Lager mit meinen Tränen. Mein Auge ist verfallen vor Kummer, gealtert wegen all meiner Feinde. Und so weiter und so fort. Also, Trauer über Sünde. Die Frage richtet sich hier an uns. Kennen wir so Trauermomente? Kennen wir die Niedergeschlagenheit über Sünde? Oder gehen wir einfach zur Tagesordnung über, nachdem wir über andere in der Gemeinde schlecht geredet haben? Es geht immer noch im Gemeindekontext. Sonntag, Predigt ist durch. Eben, wir haben ja schon so Beispiele gemacht. Wir reden so ein bisschen über andere. Geht heim. Ja, es ist Sünde. Es ist Sünde. Tragen wir Trauer über solche Sachen? Wir würden sehr wahrscheinlich ganz, mit ganz anderen Augen in die Gemeinde hineinkommen. Oder in der Gemeinde zusammenleben. Ich fahre weiter, Vers 11 und 12. Verleumdet einander nicht, ihr Brüder. Wer seinen Bruder verleumdet und seinen Bruder richtet, der verleumdet das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter, sondern ein Richter des Gesetzes. Einer nur ist der Gesetzgeber, der die Macht hat, zu retten und zu verderben. Wer bist du, dass du den anderen richtest? Ein paar unter uns haben die schlechte Angewohnheit, schlecht über Mitgläubige zu reden. Und das griechische Wort meint hier wortwörtlich herabreden auf. So von oben ab. Also jemand, der von anderen Geschwistern erniedrigt wird. Mit dem Ziel eigentlich, wenn man sich abgrenzen kann, dann steigt man ja selber, oder? Dann wird man selber grösser. Im 1. Petrus 2,12, lese ich jetzt nicht, und 3,16 wird genau das gleiche Wort gebraucht wie hier, aber für Ungläubige. Ungläubige, die eigentlich Gläubige verfolgen, ist noch interessant. In unserer Situation, wenn wir über Geschwister schlecht reden, eben herabreden, dann geht es eigentlich um etwas Ähnliches. Warum aber sollen wir uns nicht so verhalten? Wir haben es das letzte Mal zusammen besprochen. Wir lesen, dass das im Vers 11b, lesen wir das, der verleumdet das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter, sondern ein Richter des Gesetzes. Was heisst jetzt das? Es verstoßt gegen das Gesetz. Und hier ist nicht das mosaische Gesetz gemeint, sondern das vollkommene Gesetz vor Freiheit. Wir haben darüber geredet bereits. Wo wir im Jakobus 2,8 besprochen haben, es ist das königliche Gesetz. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wer nicht nach dem Grundsatz handelt, der stellt sich eigentlich gegen das Gesetz, respektive stellt sich über das Gesetz und meint, eben, der verleumdet das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter, sondern ein Richter des Gesetzes. Ein Mensch, der so schlecht über andere redet, verhaltet sich so, als wäre er eigentlich nicht verpflichtet, sich an das Gesetz zu halten. Er wird zu einem Richter. Er stellt sich eigentlich an Gottes Stelle. Warum stellt er sich an Gottes Stelle? Gott vermag zu erretten und zu verderben. Ihm ist keiner gleich. Er verkündet, Gott verkündet als Gesetzgeber seinen Willen und als Richter setzt er seinen Willen auch durch und kann eigentlich die bestrafen, die sie ungehorsam waren. Und mit diesen Versen wird uns vielleicht auch langsam bewusst, wie gross das die Tragweite ist, schon nur, wenn wir über jemanden hinten durchreden. Ein Verstoss gegen das königliche Gesetz. Und in diesem Licht stellt Jakobus nochmal die Frage an uns, an die Zuhörer. Du aber, wer bist du, der du den Nächsten richtest? Mit unserer üblen Nachrede verstoßen wir gegen Jakobus 2,8. Ja. Und zum Schluss noch die Verse, die ich vorhin vorenthalten habe. Wir könnten jetzt meinen, das sei etwas ganz anderes, aber ihr seht nicht den Zusammenhang. Ich lese ab Vers 13. Wohlan nun, dir sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben, Gewinn machen und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist, danach aber verschwindet er. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. Jedes derartige Rühmen ist böse. Wer nun Gutes zu tun weiß und tut's nicht, für den ist es Sünde. Ich habe den ganzen Abschnitt hier mit dem Titel überschrieben, an Gottes Segen ist alles gelegen. Die nächste Sünde, wo der Jakobus hier anspricht, und eigentlich die letzte Sünde für heute Abend, dann können wir dann wieder heim verdauen, die ganze Sache, ist eigentlich selbstherrliches, stolzes Planen ohne Abhängigkeit von Gott. Er beschreibt hier einen Geschäftsmann, der seine Zukunft schon sehr genau geplant hat. Und der Plan ist sehr detailliert. Er plant Zeit, heute oder morgen. rechnet mit den beteiligten Personen, wir, und nennt sogar einen Ort, also die und die Stadt und Dauer. Es geht etwa ein Jahr. Und was ist sein Vorhaben? Er will Handel treiben. Und das erwünschte Ergebnis von Handel treiben ist natürlich nicht Verlust, sondern Gewinn machen. Okay. Was fehlt in diesem ganzen Bild innen? Es ist ja nicht schlecht, in einer Stadt, wo wir Handel treiben, Gewinn machen. Wir reden jetzt nicht darüber, was wir mit dem Gewinn machen. Aber es ist, ja, was fehlt in diesem Bild? Gott wird nicht in die Handlung einbezogen. Nicht ein einziges Mal ist Gott irgendwo in seinem Geschäft mit dabei. Ja, im Leben ist es ja immer wieder nötig, Pläne für die Zukunft zu schmieden. Aber wenn wir das eigenwillig tun, sagt der Jakobus, das ist Sünde. Und der Fruchtenbaum bringt in diesem Zusammenhang, oder ist der Fruchtenbaum, ich will jetzt da nichts Falsches sagen, irgendein Bibelausleger bringt einen guten Vergleich. Er blendet zurück zum Engel Luzifer. Im Jesaja 14, Vers 13 und 14 steht: Und du sagtest in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen. Und was ist passiert? Er ist abgestürzt. Er hat es nicht geschafft. Es ist falsch zu planen, als ob der morgige Tag schon sicher wäre. Das heisst hier, sage nicht morgen, Sprüche 3,28. Wir wissen nicht, was morgen kommt. Unser Leben ist so zerbrechlich und so wenig vorhersehbar, wie wenn ihr daheim einen Topf Spaghetti kocht, und steigt ein bisschen Dampf auf, und einmal geht der Dampf ein bisschen nach rechts, einmal ein bisschen nach links. Eben. Unser Leben ist ein Rauchdampf. Gott soll bei all unseren Plänen, gerade als Christen, gerade als Gemeinde, um Rat gefragt werden. Und unsere Beschlüsse sollen nicht nach eigenem Willen in diesem Sinn gefasst werden. Wir sollen in der Erkenntnis handeln und reden, dass eigentlich unsere Bestimmung in Gottes Hand bleibt. Wir sollen sagen, wenn der Herr will, werden wir sowohl leben als auch das oder jenes tun. So sagt der Paulus zum Beispiel, Apostelgeschichte 18,21, ich werde, wenn Gott will, wieder zu euch zurückkehren. Im 1. Korinther 4,19 schreibt er, ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will. Und der Jakobus sagt uns, oder der Gemeinde da, wir können uns da gerne ein bisschen abgrenzen. Nun aber rühmt ihr euch in euren Grosstuereien. Christen rühmen sich wegen ihren stolzen Zukunftsplänen. Sie sind überzeugt eigentlich hier in diesem Kontext, dass nichts wird schief gehen. Und es kommt eigentlich sehr arrogant über. Sie handeln, als würde das Schicksal in ihren Händen liegen. Alles solches Rühmen ist böse. Und warum ist es böse? Weil Gott draussen gelassen wird. Es hat wieder mit dem Begehren von unserem Herz zu tun. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Und in diesem Zusammenhang bedeutet Gutes tun, Gott in jedem Augenblick und Bereich von unserem Leben mit einzubeziehen und jederzeit hier einfach in dieser Abhängigkeit von ihm zu leben. Beten wir vor dem Essen, weil es eigentlich einfach so darum geht, dass es betet ist? Oder sind wir uns bewusst, dass wir eigentlich das zwar im Coop einkaufen oder im Migros, aber dass letztlich auch die Lohntüten, die wir Ende des Monats haben, Ja, durch Gottes Gnade. Dass wir durch Gottes Gnade in diesem Umfeld, in diesem Kontext dürfen leben, dass es einfach funktioniert. Dass das Coop oder das Migros oder der Aldi voll in Gestell hat. Gut, ich habe da vielleicht ein bisschen ausgeholt. Aber letztlich liegt es in Gottes Hand, wie es uns geht. Ich komme zum Schluss. Ich kann eigentlich das hier so zusammenfassen, wenn wir wissen, was richtig ist, dann haben wir die Verpflichtung, nach dem gemäßen so zu leben. Wenn wir nicht tun, obwohl wir wissen, dass es richtig wäre, dann tun wir sündigen. Gegen uns selber haben wir alles das Gefühl. Gegen Nächsten, das kann man nachvollziehen. Aber die Hauptsache ist eigentlich, wir machen es gegen Gott. Im Kapitel 4 hat uns der Jakobus schwere Kost auf den Tisch, sage ich jetzt mal. In Bezug auf Begierden, Konflikte, auf üble Nachrede, auf Planung ohne Gott. Und als letzte Folie in der Nacht nochmal so Hinweise für die Seelsorge. Fragen an euch, an mich. Jetzt so ein bisschen zusammenfassend, was wir vorher haben angeschaut. Strebe ich nur danach, immer mehr zu haben, oder bin ich zufrieden mit dem, was ich habe? Beneide ich Menschen, die mehr haben als ich? Immer in einem Gemeindekontext. Bete ich, bevor ich etwas kaufe? Wir kaufen noch viel, wenn der Monat lang ist. Und das Jahr. Und wenn es um ein Haus geht, um ein Auto. Ja, das sind rechte Investitionen. Wir machen es einfach so. Haben wir das mit Gott besprochen? Wenn Gott zu mir redet, folge ich? Oder widerstehe ich dem? Weil das hier innen mich zeugelt und sagt, hey, haben wollen, haben wollen, haben wollen. Und wenn ich es nicht bekomme, tue ich stempeln. Rede ich gegen meine Geschwister in der Gemeinde? Und zum letzten Punkt, was wir jetzt gerade haben angeschaut, fasse ich Pläne ohne Gott vorher um Rat zu fragen. Um vielleicht damit meinem Lebensschiff eine völlig andere Richtung zu geben. Achtung, ich will sagen, Gott ist gross, er ist allmächtig, er schreibt auf krummen Zielen grad und er kann auch den Wind plötzlich von dieser Seite wehen, dass das Schiff wieder auf Kurs kommt. Also, eben. Auch wenn wir es selber nicht ganz durchsehen, vor lauter Begierde und Begeisterung und was auch immer, Gott schaut. Gott schaut, dass es gut kommt. Ich bete noch. Vater im Himmel, du siehst die Fragen im seelsorgerischen Bereich, die wir hier haben aufgeschrieben, ganz am Schluss. Und du kennst Antworten. Und du weißt, wie es in unserem Leben innen aussieht, in Bezug auf diese Fragen. Und wir flehen dich an, nimm du unser Lebensschiffli in deine Hand. Auch wenn wir ihm eine falsche Richtung durch das Ruder gegeben haben, du kannst es korrigieren. O Herr, vergib du, wo wir selbstsüchtig sind. Vergib du auch gerade in der Gemeinde, als Mitglied von dieser Gemeinde, Aktion Biblik Bern, wo wir einfach nach unserem Gutdünken, nach unserer Lust vorgehen. Herr, dein Name soll er bekommen. Und es ist für dich kein Problem zu schauen, dass du die Ehre bekommst. Und wir möchten dich bitten, setz alles dran, dass du in unserem Leben die Ehre bekommst. Tu uns die Augen auf, wo wir auf einem falschen Weg sind. Tu uns die Augen auf in unserem persönlichen Leben. Herr, schenk du Gnade, dass wir demütig werden vor dir. Danke dürfen wir wissen, bei allen Bergen, die da jetzt vielleicht sich vor uns auftürmt. Deine Gnade ist grösser. Wir dürfen mit allem zu dir kommen. Du wirst niemanden rausstossen, der bei dir anklopft. Amen.